Boah, ein Glück kannst du mich gerade nicht sehen, denn ich bin so ekelhaft braun geworden.
Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Mike ist nämlich gerade direkt aus dem Urlaub raus und weil er quasi vom Flughafen nach Hause gegangen ist, haben wir es, wir nehmen heute einfach mal remote auf. Also er sitzt zu Hause, ich sitze hier im Studio und Mike, es ist schön, dass du Urlaub hattest.
Ja, oder? Finde ich super. Also wundert euch nicht, dass heute der liebe Sammy ein bisschen mehr moderieren wird. Ich werde immer reagieren, aber ich denke mal, wir werden das gut hinkriegen heute.
Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Heute geht es wieder um Hörerkommentare und natürlich Einsatzstories. Da ist wieder einiges passiert, denn vor Mikes Urlaub und während Mikes Urlaub haben wir ganz schön viel erlebt und darüber wollen wir natürlich heute reden. Aber natürlich auch gucken, was zum Beispiel in der Welt der Gesundheit so passiert ist. Da gibt es nämlich auch einige News. Oh, lass uns einfach mal anfangen.
Los geht's.
Retterview Staffel 2.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Notfalltaxi und Sammy's Blind.
Meine Güte, Mike, da bist du einmal auf Griechenland. Nee, in Griechenland.
Ne? Ja,
und
kurz mal.
Schon passiert hier so vieles und so weiter. Ich musste die Stellung hier alleine mit meinen Kolleginnen und Kollegen halten oder unseren Kolleginnen und Kollegen. Und da ist einiges auf jeden Fall passiert. Und vor allen Dingen auch in unserem E-Mail-Postfach. Und zwar habt ihr da ganz schön viel geschrieben unter retterview.de/Frage auf unserem Kontaktformular. Und die Finja, die hat ganz genau zugehört bei Sepsis. Ne? Also wirklich ganz genau. Erstmal einen Riesentext geschrieben und am Ende schrieb sie so: Freunde, ja, ihr habt ja gesagt, dass die Zellwände sich aufmachen und dann die Flüssigkeit, ne, in den Interzellularraum geht. Dabei haben tierische Zellen, sprich auch menschliche Zellen, gar keine Zellwände, sondern Zellmembran. Und liebe Finja, da hast du natürlich vollkommen recht. 1+ in Bio gab es für dich heute. Ne, gibt ein Bienchen ins Hausaufgabenheft. Vielen Dank nochmal für den Hinweis. Ja, natürlich haben wir Menschen nur Zellmembran und pflanzliche Zellen haben dazu noch Zellwände. Ist ja, ja. Danke.
Ich kann mich erinnern an diese Standard-Klausuraufgabe, nennen die Unterschiede zwischen tierischen und pflanzlichen Zellen.
Genau, ne? Und da war ja einmal der grüne Farbstoff, ne, in der Zelle. Mhm. Ja, genau. Und dann noch das, genau, tierische und pflanzliche Zellen sich eben wegen der Zellwand unterscheiden. Ja, also Finja, es ist schon lange her bei uns, das muss man ja wirklich zugeben, seit der Schule. Und deswegen gut, dass du zugehört hast.
Aber stark, wirklich stark.
Ja, finde ich auf jeden Fall auch. Mareike, die hat auch uns geschrieben. Und zwar überlegt sie jetzt gerade, die 10. Klasse nur noch fertig zu machen, dann aufzuhören mit der Schule. Und sie fragte uns, ob das denn reicht, Rettungssanitäterin zu werden.
Liebe Mareike, wenn du die Ambition hast und darauf noch Bock hast, mach bitte dein Abi zu Ende. Das erstmal vorweg. Ne? Aber rein pro forma reicht es, um Rettungssanitäterin bzw. Notfallsanitäterin zu werden. Mhm. Ne? Und du fragtest auch nach dem Unterschied in dieser Mail. Und das lässt sich relativ einfach erklären. Der Rettungssanitäter ist eine Qualifikation, also quasi eine kurze Ausbildung zwischen 3 und 4 Monaten, je nachdem auch so ein bisschen welches Bundesland. Bestehend aus Theoriestunden und Krankenhaus sowie RTW-Praktika. Und dann hast du die Qualifikation Rettungssanitäterin. Beim Notfallsanitäter ist es ein Stoff anders, lieber Sammy.
Ja, da ist es so, das ist nämlich eine komplett staatliche Ausbildung, die geht über 3 Jahre. Mit übrigens Ausbildungsgehalt, ist auch ein Unterschied zum Rettungssanitäter, ne? Die muss man oft auch selbst tragen. Mhm. Ja, und da natürlich auch mit weitaus mehr Verantwortung, eigenständigen heilkundlichen Maßnahmen und natürlich dann auch die Zusammenarbeit auf dem NEF oder auch in den Notaufnahmen. Also da ist quasi die Tor zur Welt der Rettungsdienste und des Gesundheitswesens doch etwas weiter offen. Ja, und das funktioniert eben auch mit deinem mittleren Schulabschluss oder mittleren Schulreife. Also unser Rat, würde ich mal sagen, Mike, mach auf jeden Fall bitte deinen Abschluss fertig. Ja, gegebenenfalls auch das Abitur. Danach ist nämlich die Tor der Welt offen, sagt man ja immer. Haben meine Eltern früher immer gesagt. Danach kannst du alles werden. Kannst du auch so mit der 10. Klasse. Musst dich aber wahrscheinlich noch ein bisschen länger gedulden, wenn du vielleicht doch studieren möchtest. Zumindest in gewissen Fächern, weil du dann meistens eine Berufserfahrung brauchst. Ja, aber ich würde sagen, Abi kann man durchaus zu Ende machen. Wenn nicht, klappt es aber auch mit einer mittleren Schulreife für den Rettungssanitäter bzw. Notfallsanitäterin.
Genau so. Also Mareike, vielleicht sieht man sich ja irgendwann auf der Straße.
Ja, genau. Dann haben wir noch einen dritten Kommentar. Aber, liebe Leute, da würde ich euch auf den Schluss unseres Podcasts verweisen. Geht nämlich um eine ganz, ganz tolle Aktion, die in Leipzig nämlich gerade stattfindet für Kinder. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dabei, damit wir euch da auch nochmal etwas erzählen können, wie ihr ein tolles Projekt unterstützen könnt. Und damit gehen wir relativ fix erstmal weiter zu News aus dem Gesundheitswesen. Und da wird es jetzt mal spannend, da können wir ein bisschen diskutieren drüber. Nämlich, weil Der Bundesrat hat bezüglich der Notfallreform und der Widerspruchsregelung für Organspende drauf gedrängt, dass die Umsetzung so schnell wie möglich passiert. Also Ziel ist es ja, eine bundesweit einheitliche, effizientere Versorgung zu ermöglichen. Und das will der Bundesrat jetzt aber wirklich mal langsam wissen, dass das auch mal umgesetzt wird. Und da kann ich einfach nur sagen, ja bitte. Ja, wir standen ja quasi schon mal fast kurz davor, dass das ja passiert. Und dann gab es ja den Regierungsknick, nenne ich ihn immer gerne mal. Dann wurde eine neue Regierung gewählt.
nennen wir es Regierungsknick. Ja, natürlich. Also das Ziel, ne, diese bundesweit einheitliche und effiziente Versorgung sicherzustellen, das darf nicht mehr lange warten.
Ja.
Jetzt müssen wir das auch mal schnell und einfach mal zügig sinngemäß umsetzen.
Richtig, auch in der Ärztezeitung stand ja was zur Organspende.
Ja, das fand ich dann auch ganz gut. Die habe ich mitgenommen und gelesen, spannenderweise. Gleichzeitig soll nämlich eine Widerspruchsregelung bei der Organspende eingeführt werden. Heißt also, jede Person würde automatisch als Organspender oder Spenderin gelten, wenn sie nicht widerspricht.
Mhm.
Und damit sollen die Spenderzahl steigen. Das ist jetzt einmal so ganz salopp formuliert.
Das nennt man Opt-out-Regelung quasi, ne? Also wenn man einfach plötzlich, wenn man automatisch irgendwas hat, besitzt, macht oder tut oder einen Vertragsabschluss macht, dann ist es, und man möchte da raus, heißt es immer Opt-out. Und wenn man sagt, ich möchte aktiv Organspender sein, heißt es immer Opt-in-Regelung, ne? Also ich möchte sein. Und zurzeit sind wir ja noch im Opt-in, ne? Und man möchte hier jetzt einfach dann sagen, jeder ist Organspender, solange er nicht widerspricht, sagt die Ärztezeitung vom 5.9.2025. Spannende Zeit, ist, glaube ich, eine Riesendiskussion, Mike, ob man das wirklich machen muss. Die Diskussion ist schon viel früher entbrannt. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, so ein bisschen, wie ihr das findet, oder uns einfach gerne über das Kontaktformular unseres Redderview-Podcasts auf redderview.de reinschreiben. Mike, wie siehst du das?
Also relativ einfach. Ich finde, es ist längst überfällig. Denn wir sind, was Organspende betrifft, isoliert auf Deutschland, relativ weit hinterher. Viele andere Länder haben das genau so eigentlich schon eingeführt, diese Opt-out-Regelung. Und es ist einfach nur sinnvoll. Also ich kann auch jeden verstehen oder ich kann auch jede Entscheidung nachvollziehen, wenn jemand zu seinen Lebzeiten entscheidet, hey, ich möchte eben aus ethischen oder sonst was für Gründen nicht spenden. Das ist völlig okay.
Mhm.
Aber wenn man jetzt in die Situation kommt, man jemand verstirbt aufgrund eines Unfalls oder einer kurzen akuten Erkrankung und man die Möglichkeit hat, eben Organe zu spenden und damit durchaus viele Leben zu retten, dann ist das einfach mehr als nur sinnvoll, sondern einfach, ich sage immer ganz vorsichtig, es ist auch so ein bisschen ja so eine indirekte Pflicht, auch wenn das jetzt vielleicht übertrieben klingt, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine.
Ja, was man auf jeden Fall verstehen muss, natürlich holt man sich nicht die Organe von Toten, ne? Also man ist nicht tot und dann holt man sich die Organe, sondern wenn die Aussicht auf keinen Erfolg mehr ist, ne, also zum Beispiel der Hirntod oder sowas da ist und man nicht mehr aufwachen wird und so weiter, dann kommt die Frage auf, Organspende ja, nein. Ja, man wird also am Leben erhalten, wenn diese Frage im Raum steht. Und man muss dazu sagen, ihr müsst wirklich keine Angst haben, dass man sagt, ja, lass den mal sterben, damit wir da die Organe bekommen. Sowas hat wirklich einen ganz, ganz harten Prozess vor sich. Wenn man sowas hat, da müssen mehrere Ärzte erstmal zustimmen, dass wirklich nichts mehr gemacht werden kann. Die müssen unabhängig das Ganze dann beurteilen und so weiter und so fort. Also das ist, viele beschreiben das immer als, ja, da werden die Leute dann einfach absichtlich nicht mehr so ganz gut versorgt, damit die dann Organspender sind. So geht das in Deutschland nicht. Da sind wir wirklich sehr hart reglementiert.
Genau, nicht nur in Deutschland. Wir laufen ja auch unter den Regelungen von Eurotransplant.
Mhm.
Das heißt also, kommt ein Organ, wird das erstmal nach, oder jetzt muss ich lügen, ich behaupte, es ist Brüssel, behaupte ich, dort ist die Zentrale und dann wird geschaut, wo dieses Organ hinkommt.
Mhm.
Ne, das ist nicht so, wenn jetzt jemand potenziell versterben würde, dass das Organ im gleichen Haus bleibt. Nein, da gibt es richtige Ranglisten.
Ja, ja, richtig. Also ich glaube, es gibt nur ganz wenige Ausnahmeregelungen, wo das passieren könnte, aber sonst eigentlich geht das über dieses europäischere Zentralregister, ja. Mhm.
Bei Lebensspenden geht das, ne? Da kann man das klipp und klar sagen, zum Beispiel für Familienangehörige.
Mhm, ja, genau.
Da ist das eine Möglichkeit, ohne Frage.
Ja, aber Nierentransplantation zum Beispiel, ne? Oder Leber.
Genau, richtig.
Genau, ja.
Genau. Ansonsten ist das wirklich stark reglementiert. Also da wird auch kein Unfug getrieben und sonst was.
Ja.
Von daher denke ich oder sage ich auch klipp und klar, dass das auch überfällig ist.
Ja, auch ganz spannend war, nochmal zur Notfallreform zurückzukommen, dass der Gesundheitsökonom Jonas Schreyer geschätzt hat, würden wir die Notfallreform durchlassen, ja, könnte man durch eine effizientere Patientensteuerung und durch die Einrichtung von INZs, also das sind so integrierte Notfallzentren, ja, jährlich bis zu 5 Milliarden Euro sparen. Ja, herrlich, oder? Also gleichzeitig würden Notaufnahmen mehr entlastet und er schätzt, dass die Behandlungsqualität auch verbessert wird. Und Mike, wir müssen ja sagen, wir sind ja Gott sei Dank hier in Rostock in der guten Lage, dass wir ein INZ tatsächlich schon haben. Ja, und zwar die Südstadtklinik bei uns. Die haben so ein INZ, genau. Also quasi einen gemeinsamen Tresen zusammen mit kassenärztlichen Notdienst, eine Notfallambulanz und eben die Notaufnahme. Und man muss schon sagen, das ist schon ganz spannend, wenn die Leute dann doch nicht in die Notaufnahme kommen wegen, ich nenne es jetzt mal Husten, Schnupfen, Heiserkeit und ein bisschen Bauchschmerz, ja, sondern da wirklich abgefangen werden vorne und die Notaufnahme freigehalten wird für wirklich Akutpatientinnen und Patienten.
Genau da müssen wir hin. Es muss einfach, wir müssen davon wegkommen und das ist das, worunter ich ja selbst auch jahrelang gearbeitet habe, nämlich, dass egal mit welchen Wehwehchen ein Patient in die Notaufnahme kommt, er wird immer durch die Notaufnahme angeguckt. Ja. Ausnahmslos.
Richtig.
Egal, ob er Husten seit 5 Wochen hat, ne, oder eben logisch, ein akuter Herzinfarkt wird natürlich sofort behandelt. Aber es durfte kein Patient weggeschickt werden, es durfte kein Patient in dem Sinne gestaged werden, dass man sagen, hey, da reicht doch auch der Kassenarzt oder geh morgen zum Hausarzt. Nein, das durfte alles nicht sein.
Das Schöne ist, wenn es dann wirklich beim ärztlichen Bereitschaftsdienst untersucht wird und es kommt raus, das ist doch ein Notfall, hat man die Notaufnahme gleich nebenan und kann den Patienten weiterschicken. Na, also eigentlich genial, dass man da sagt, gut, hey, du musst dir keine Sorgen machen, denn selbst wenn das doch ein Notfall wäre, ja, hast du immer noch die Notaufnahme direkt nebenan und kannst dann eben weiter versorgt werden. Also das finde ich ultra klasse. Und wenn wir das machen würden, könnten wir wirklich viel Geld sparen auch. Ja, man muss ja auch mal aufs Geld gucken. Ja, bei Gesundheit ist das ganz wichtig. Und diese 5 Milliarden, die könnte man in andere Sachen wieder reinstecken, ja, wo die Krankenkassen sagen, wir sind meinetwegen so eine Rettungsdienstschule, ne, Ausstattung im Gesundheitswesen und dergleichen, ja, Personalnot vielleicht mit Lohnsteigerung oder ähnliches verbessern. Also das sind so Sachen, die kann man auf jeden Fall da reinstecken und mitnehmen. Wäre ich auf jeden Fall dafür. Deswegen da mal gerne reingucken, auch in der Ärztezeit. Zeit übrigens am 20.08. gepostet, könnt ihr auch mal reingucken.
Und das ist, ich finde das eigentlich immer traurig, dass wir Geld sparen als, ja, so Hauptgrund mit anführen, aber es ist ja genau das in diesem aktuellen System der DRGs, Abrechnungsmodulare und so weiter, in der wir leben, müssen wir aufs Geld gucken.
Ja.
Das gilt für die Kliniken genauso, aber auch für den Rettungsdienst. Also die arbeiten natürlich nicht nach DRGs, aber auch die haben vorverhandelte Zahlen. Und da ist Geld einfach elementar, weil so wie Chris und ich bei unserem Arbeitgeber möchten wir natürlich und ihr auch draußen im Rettungsdienst bezahlt werden.
Mir fällt gerade ein, ich wüsste, wo wir noch Geld sparen könnten und zwar mit Notarzt einsetzen. Also ganz ehrlich, ich bin mit dem NEF schon wieder in letzter Zeit so viel zu Einsätzen gefahren, wo ich so dachte, das kriegt doch der Notfallsanitäter auch alleine hin. Da komme ich nachher nochmal drauf. Einen Notfall habe ich damit reingenommen, wo ich so dachte, aber Mike, das kennen wir mittlerweile. Ne? Es gehört zum guten Ton, einen Notarzt zu allen möglichen Sachen hinzubringen, wo quasi die lebenswichtigen Funktionen nur ein wenig eingeschränkt sind und schwupps ist ein NEF gleich mit hinten an der Backe.
Schwupps ist die Kavallerie da.
Ja, ja. Aber in Berlin, da möchte man doch wieder einiges ändern. Ihr wisst ja noch, in Berlin damals, als es plötzlich diesen Notstand gab, den glaube ich gibt es mittlerweile immer noch in Berlin und da hat man gesagt, im August 2025, dass es einen neuen Entwurf des Rettungsdienstgesetzes geben soll und der wurde jetzt vorgestellt. Einsätze sollen also künftig klarer priorisiert werden, damit Rettungswagen nicht zu Bagatellen Einsätzen eben geschickt werden. Zudem soll eine engere Zusammenarbeit zwischen Leitstellen, Rettungsdienst und kassenärztlicher Vereinigung geplant sein, um die steigenden Einsatzzahlen einfach besser zu bewältigen. Und das sollte man nicht nur in Berlin machen, sondern ich finde, das sollte in jedem Bundesland doch mal überblickt werden. Also erstens, wie bewerte ich Einsätze in der Leitstelle schon alleine? Die Jungs und Mädels, die fangen wirklich viel ab. Aber wenn ich nur manche standardisierte Notfallabfragen oder Notrufabfragen sehe, da ja gut, wenn ich das richtig klicke und die Leute das Richtige sagen und den Menschen, der dahinter steht am Computer, total außer Acht lasse, dass der auch noch bewerten kann, ne? Wie sich diese Person da verhält und so weiter. Ja, dann werden wir zu allen mittlerweile ein RTW schicken können. Dann können wir eigentlich auch die Abfrage sein lassen. Mike, du als Disponent, erzähl mal.
Also wie du sagtest, die Disponenten fangen eine ganze Menge ab. Eine ganze Menge Anrufe, die auch, und ich nenne es mittlerweile auch Quatschanrufe sind, die werden rausgefiltert und abgefangen. Nichtsdestotrotz müssen sich natürlich auch die Disponenten an Regeln und Gesetze halten, die aktuell einfach noch so sind. Ne? So dass... Und jetzt werde ich ketzerisch, aber ich bin gerne so. Solange der Rettungsdienst noch als Dienstleistung verstanden wird, und das ist in vielen Bundesländern der Fall, uns eingeschlossen, kommen wir aus dieser Sache nicht raus. Sprich, ein Anrufer, der einen Rettungswagen fordert, kriegt in der Regel auch einen Rettungswagen. Egal, was er hat.
Also quasi der Patient oder der Anrufer bestimmt, was er bekommt.
Genau, nicht das umgekehrt. Würde gehen. Mhm. Genau, das würde funktionieren. Ne? Weil dann gibt es ja am Ende wieder die Beweislastumkehr. Man stelle sich vor, der Disponent sagt, nein, auf keinen Fall kriegst du einen RTW, du kriegst einen Kassenarztanruf und dann war es das auch. Ja. Und jetzt ist aber das Problem, wenn der Patient oder der Anrufer jetzt zum Beispiel Beschwerde oder Klage einreicht, muss der Disponent erstmal beweisen, dass das gar nicht so ist, was der da am Telefon gesagt hat.
Ja.
Also diese Beweislastumkehr, die einfach irre schwierig ist, vor allem übers Telefon.
Ich finde das vor allen Dingen so schade, weil die Kolleginnen und Kollegen dort oben, die am Telefon sitzen und disponieren und nebenbei noch viele, viele andere krasse Sachen machen. Also das Telefonieren ist nicht das Einzige, was die da tun. Ne? Die sind ja so krass unsicher dann auch manchmal und wollen natürlich ihren Job behalten. Das muss man jetzt einfach ganz plump sagen. Das heißt, wer keinen Bock hat auf diese Beweislastumkehr, auf diesen ganzen Kram mit, ich muss mich rechtfertigen, es muss eine Stellungnahme schreiben, ich könnte gegebenenfalls angezeigt werden. Und wenn dann noch kein Rückhalt von oben kommt, und das gibt es ja auch in vielen Leitstellen Deutschlands, habe ich das schon gehört, ja, dass die da wirklich, erstmal wird bei denen der Fehler gesucht und nachher dann bei allem anderen, dann sage ich lieber, gut, dann schicke ich halt einfach klicken und schicken und fertig. Und da müssen wir viel mehr Sicherheit auch für Disponentinnen und Disponenten schaffen. Gerade in den Leitstellen haben wir da so viele Probleme, aber auch im Rettungswagen ist das genauso. Ne? Wenn der Absolut. Patient sagt, ich will in die Klinik, egal was sie jetzt hier fachkundig beurteilen, dann sagen viele auch, okay, dann steigen sie ein und los ist und der Rettungswagen ist wieder gebunden.
Und was mich jetzt aber an dieser ganzen Sache schon wieder irre nervt, und ich habe gleich noch was anderes, aber das nervt mich jetzt akut, das ist vom 26. August 25, ne, kann man auf berlin.de nachlesen, und es ist schon wieder so ein, ja, eigenes Ding eines Bundeslandes.
Ja.
So, das klingt erstmal ganz gut, und ehrlich, wenn das so in der Vorstellung 1:1 umgesetzt werden kann, könnte Berlin durchaus Vorreiter sein. Mhm. Ohne Frage.
Ja.
Aber dann ist es wieder so ein Ding, das macht ein Bundesland erstmal wieder alleine.
Ja gut, hoffentlich mit gutem Beispiel voran, dass das andere Länder auch lernen. Aber warum muss man es denn immer nur in einem Land testen? Mhm. Ja, Berlin ist, also muss man wirklich sagen, ein Bundesland, was wirklich krass Probleme hat mit Rettungsdienst und Einsätzen. Ja. Und wir haben es ja in vielen Presseberichten schon mittlerweile gesehen, dass dort wirklich die Einsatzzahlen nach oben schnellen bis zum geht nicht mehr und viele Rettungsmittel mittlerweile nicht mehr ausreichen. Ne? Mhm, ja, aber wir haben natürlich das Problem, und das wäre halt das richtig Tolle an der Notfallreform, dass man sagt, bundeseinheitlicher Rettungsdienst. Ich wäre absolut dafür.
Genau. Und jetzt noch das Nächste, und das ist, weil wieder Kassenärztliche Vereinigung drin steht. Das ist ja auch eine Sache, die nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern oder in den Landkreisen, es ist ja nicht nur bei uns, sondern auch überall woanders, wo ich mich dann doch mal erkundigt habe. Es ist nach wie vor so, dass ein Kassenarzt ganz rigoros einen Anruf von der Leitstelle oder eben von der kassenärztlichen Vermittlungshotline ablehnen kann.
Ja.
Und sagen kann, nö, fahr ich nicht hin, schicken Rettungswagen, tschüss.
Ja, die schieben das dann auch immer weiter, ne?
Genau. Und da müssen wir jetzt auch mal hinkommen, dass, wenn eine Abfrage ergibt, da reicht ein Kassenarzt. Ne? Also der Disponent startet seine Abfrage, NOAS oder was auch immer, und das System sagt am Ende Kassenarzt,
ja,
dann hat der Kassenarzt sich auch erstmal primär darum zu kümmern.
Ist so.
Natürlich darf der Arzt eine Einweisung delegieren. Das steht ganz außer Frage. Dafür ist er ja Arzt. Aber dann soll er bitte den Patienten zumindest mal ordentlich gehört oder im Idealfall sogar gesehen haben.
Ja. Ich finde es auf jeden Fall ganz spannend, dass die Leute aber auch Gesundheitskompetenz nicht mehr großartig fördern für sich selbst. Also Erste-Hilfe-Kurse, ja, werden besucht, aber auch in Erste-Hilfe-Kursen, da erlebst du ja nur diese Worst-Case-Szenarien. Ne? Also Herzinfarkt, Schlaganfall, Krampfanfall, Reanimation, alles das. Ne? Und letzten Endes sind auch unsere Ersthelfer-Ausbilder oder Erste-Hilfe-Ausbilderinnen und Ausbilder dazu verpflichtet, immer zu sagen, es könnte ja wirklich das und jenes sein. Ne? Aber mal wirklich reflektieren, irgendwo durchzugehen, dass es zum Beispiel auch ein cooles Patientennavi auf der 116117 Seite gibt, ne, das so ein bisschen durch einen Katalog geht, wo man wirklich mal reflektiert versucht, nicht katastrophenmäßig da Antworten einzugeben, sondern wirklich zu beurteilen, kann ich zum Beispiel mit der Atmung, die ich aktuell habe, noch gut umgehen, kann ich damit rumlaufen und so weiter und nicht immer gleich auf schwerste Atemprobleme klicken und dergleichen. Weil wenn ich sowas im Kassenarzt höre am Telefon, ja, dann sage ich natürlich, ruf den Rettungsdienst.
Klar. Ja, ja.
Ne? Und da muss man die auch ein bisschen in Schutz nehmen und sagen, also wenn der mir das so sagt, ja, da kann ich nicht einfach sagen, ja, wir warten mal 2-3 Stunden, bis der Kassenarzt da ist. Da muss auf jeden Fall jetzt dringend medizinische Hilfe hin.
Mir schließt gerade noch was in den Kopf von aus einigen Mails, die ich noch gelesen habe in meinem Urlaub.
Ja.
Worauf ich aber oder wir gerne in der nächsten Folge eingehen, weil wir uns darauf vorbereiten müssen. Wir haben ja in der vorletzten Folge, glaube ich, doch so ein bisschen über den ICC-Notfallsanitäter.
Ja,
Sagen wir mal gelästert.
Ja, wir haben es beurteilt, würde ich sagen. Und ich
wir haben versucht,
rational ranzugehen.
Genau. Und die letzte Mail, die ich gelesen habe dazu, die war insofern sehr bestätigend, denn die hat GYK gesagt, hey, ihr habt ganz schön wenig Informationen gehabt zu dem Zeitpunkt. Richtig, genau. Wir haben aus den Informationen geurteilt, die uns vorlagen. Mhm. Jetzt wurden uns neue Informationen zugespielt und gar nicht wenige, weshalb wir das definitiv noch aufarbeiten werden und darauf in der nächsten Folge definitiv auch nochmal eingehen werden. Also diese ICC-Notsang-Geschichte ist jetzt nicht vom Tisch, ne? Da werden wir auch Dinge noch besprechen und wahrscheinlich unsere Meinung so ein bisschen anpassen.
Man muss ja wirklich sagen, wir haben es ja herausgefordert. Und ich war sehr gespannt, bis wann man sich bei uns mal dazu meldet. Und wir sind mal gespannt, ob wir da jetzt wirklich dann Infos aus allererster Hand bekommen können und euch im Podcast präsentieren. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, da in den Disput zu gehen und mir mal anzuhören, wie man sich dieses Konzept ausgedacht hat. Aber das, was wir an Informationsstand hatten, Videos auf YouTube, Hessischer Rundfunk und so weiter, genau, war halt jetzt noch nicht so aussagekräftig, dass ich sage, boah, finde ich jetzt richtig gut. Ne? Aber ich lasse mich gerne eins besser belehren.
Genau, und das wurde ja auch in der letzten Mail als kurzer Spoiler schon gut reflektiert, dass wir aufgrund dieser Informationen eben diesen Anschein durchaus gewinnen konnten.
Genau.
Ne? Weil, ich zitiere ganz kurz nur einen Satz, es wurde medial sehr schlecht dargestellt.
Ja, das kann man durchaus sagen. Kommen wir noch zur letzten Neuigkeit, die finde ich ganz toll, nämlich von der DEGINA. Ja, das ist die Deutsche Gesellschaft für interdisziplinäre Notfall- und Akutmedizin.
Da bin ich jetzt Mitglied in der DEGINA.
Ja, auf jeden Fall immer wichtig. Wir haben zum Beispiel von der DEGINA auch im November eine Fortbildung, der sogenannte Notfalltag MV, ja, wird zusammen mit der AGMN, also der Arbeitsgemeinschaft für in Mecklenburg-Vorpommern tätigen Notärzte und der DEGINA zusammen tolle Notfalltage gemacht, wo referiert wird, wo es Workshops gibt und dergleichen. Kann man sich übrigens auch online noch anmelden, agmn.de, einfach mal mitmachen. Ultra spannend, da gibt es ganz, ganz tolle Fachvorträge. Und jetzt aber mal wieder zurück, es soll ein neues Curriculum für die Facharztweiterbildung in Notfallmedizin geben. Zumindest hat man am August 2025 ein Curriculum für die Facharztweiterbildung veröffentlicht. Es soll Fachärztinnen und Fachärzte gezielt auf die Herausforderungen in den Notaufnahmen vorbereiten und wird als Diskussionsvorschlag für die Weiterentwicklung der klinischen Akut- und Notfallmedizin gesehen. Bin ich mal sehr gespannt, was da noch rauskommt. Aber ja, ne, Facharztweiterbildung, Notfallmedizin ist schon ganz spannend, auch mal auf den NEFs. Ne, denn da erleben wir auch so einiges mit. Möchte nicht sagen, dass alle Notärzte da nicht immer richtig handeln. Aber es fehlt manchmal so ein bisschen der Bezug zu den Leitlinien zu Notfallmedizin aktuell. Was gibt es da für Techniken zum Beispiel? Ne, wie arbeiten die Notfallsanitäter? Warum sollte man da nicht immer gleich sofort reinpreschen als Akademiker? Finde ich auf jeden Fall ganz spannend, das interdisziplinär auch nochmal aufzuarbeiten.
Absolut. Was mir gerade noch einfällt, ich muss noch einmal zurückspringen.
Ja.
Du hattest es nämlich gesagt zum letzten Punkt, Ersthelfer lernen immer Worst-Case-Szenarien. Mhm. Wer lernt denn noch, also gefühlt ausschließlich Worst-Case-Szenarien? Richtig. Und das ist mir wirklich im letzten Praktikum unserer Auszubildenden, die bei uns waren, aufgefallen,
ja,
dass die meisten nicht mit 0815-Dingen umgehen können.
Du meinst also mit Bauchschmerzen seit 3 Wochen?
Genau. Ne? Mhm. Also ja, die können durchaus untersuchen, um Gottes Willen. Aber wenn die jetzt nichts Akutes feststellen, dann stecken sie fest.
Ja.
Also so ein einfacher GI-Infekt, der wird zum Beispiel sehr selten bis gar nicht erkannt.
Ja, das ist schon spannend. Oder eben gleich im Worst Case, da könnte eine Aortenaneurysma sein oder was auch immer oder eine Magenblutung. Also ja, darauf sind wir nochmal trainiert, weil der Rettungsdienst ja nun mal auch für akute Notfälle mit massiver Verschlechterung der Patienten eben eigentlich gedacht ist. Das haben wir der Gesellschaft nur noch nicht mitgeteilt. Gefühlt zumindest, ja.
Ich muss einmal wieder meinen ehemaligen Kollegen, ich liebe diese Aussage, der ist wirklich immer reingegangen in die Wohnung und sagt, hey, guten Tag, hier ist der Rettungsdienst für lebensbedrohliche Notfälle. Was ist Ihr lebensbedrohlicher Notfall? Mhm. Und glaube mir, 80% der Einsätze waren relativ schnell beendet.
Ja, oder so, also eigentlich ist es nicht lebensbedrohlich. Ich wollte nur eine Information haben. Oder ich wollte mich nur mal durchchecken lassen, finde ich auch immer ganz toll.
Absichern, ja. Mit Ihnen geht's ja schneller.
Ja, genau, deswegen. Also da kommen auf jeden Fall gleich 1, 2, 3 Notfälle, die durchaus dazu passen könnten. Vorher aber, liebe Leute, solltet ihr schnell sein. Und ihr habt es vielleicht schon auf Instagram gesehen, der Holi Adventskalender ist nämlich jetzt endlich da. Und letztes Jahr war es so, in 6 Tagen waren die Dinger komplett ausverkauft und ihr habt uns alle angeschrieben, gibt's den noch, kriegt ihr noch welche ran und so weiter. Deswegen jetzt zuschlagen, ja, einfach auf die Holi-Webseite gehen, beziehungsweise retterview.de/holi, kommt ihr auch weitaus schneller drauf, packt den Code Retterview noch mit rein und holt euch noch einen Rabatt, und zwar, wenn ihr bis zum 13.10. so einen Kalender holt, also entweder den großen oder den kleinen Probierkalender, bekommt ihr 10 Euro nochmal ab Rabatt rund oben drauf und nochmal oben mit dem Retterview-Rabatt unsere 10%. Also da könnt ihr nochmal richtig sparen, und wirklich, da sind bei dem großen Kalender 115 Drinks drin, etliche Merch-Sachen und so weiter und so fort, also wirklich krass, und der Warenwert ist weitaus höher als das, was ihr für den Kalender definitiv bezahlt.
Und ich hab ja ein bisschen geluschert schon.
Das
lohnt sich.
Ja.
Das lohnt sich wirklich.
Aber wir haben die Maßgabe, wir dürfen euch nicht erzählen, was drin ist, großartig. Und hat uns hier auch gesagt, es gibt gewisse Türchen, die sind wirklich sehr special. Die dürft ihr auch wirklich erst zum Advent dann aufmachen, dass wir die auch gar nicht verraten dürfen. Und ganz ehrlich, ich lasse mich selbst auch überraschen. Ich habe noch nicht reingeguckt. Wirklich.
Kannst du auch. Das
jetzt auf wirklich. Die Holi-Seite gehen und schön sparen. Und wir machen weiter mit Einsatzstories. Gerade gestern, ihr wisst ja nicht, wann wir aufnehmen, ist es natürlich passiert, ich hatte einen Einsatz, wo ich wieder dachte, meine Gott, ist die Welt klein. Ist die Welt wirklich klein? Und das ist nämlich direkt am Hafen passiert. Und zwar hatten wir einen Einsatz auf einer Fähre. Es hieß auf einmal, fahrt bitte zum Fährterminal. Ich werde jetzt einfach nicht sagen, was da für ein Rufgrund ist, weil wir waren doch schon sehr auffällig mit unseren Rettungswagen. Und wahrscheinlich waren da so ein paar Leute dabei, die uns auch erkannt haben. Zumindest eine Person hat mich erkannt, und du weißt auch noch nicht, um wen es geht. Aber als die Kollegen mit dem Patienten von oben aus der Fähre kamen, mit so einem Tragestuhl, ja, mit dem Aufzug sind die runtergefahren, habe ich den Verkehr aufgehalten, und prompt halte ich genau das Auto auf, wo unsere Lena von Notruf drinne sitzt. Na, man mag es nicht glauben. Lena ist ja quasi die uns gecastet hat, die uns auch immer weiter begleitet, die unsere Interviews auch stellt bei Notruf, bei Offset 1, und die saß einfach in dem Auto drin, was ich da gerade als erstes angehalten hatte, und ich habe sie nicht erkannt. Sie schrieb mir heute nur so, hey, warst du das gestern und so weiter. Ich wollte dich aber nicht stören. Ich dachte, das kann nicht sein. Die Frau ist doch so tief da drüben in NRW irgendwo, und jetzt trifft man sich hier tatsächlich in Rostock wieder auf einem Einsatz. Da konntest du wenigstens mal sehen, dass das, was ich ihr so erzähle, tatsächlich auch passiert und dass ich wirklich im Rettungsdienst arbeite.
Stark.
Aber ansonsten muss man sagen, wirklich, du kommst da hin. Es heißt, auf der Fähre ist was passiert. Kommst an den Hafen und der Hafen ist leer. Ja, die Fähre, die kam nämlich erst 15 bis 20 Minuten später, und dann überlegst du, dann fängst du an auszusteigen. Mein lieber Kollege auf dem RTW, ich war auf dem NEF, hatte noch uns einen Dönerteller geholt. Also nicht einen Dönerteller, sondern einen Dönersalat. Und ich habe tatsächlich gesagt, gut, dann hole ich die Gabel mit. Dann haben wir uns wirklich beide hingesetzt da an die Motorhaube und haben erstmal ganz gemütlich unseren Dönersalat gegessen. Weil was sollten wir machen? Ne, die Fähre war noch nicht da. Und ich glaube, das war auch zur Belustigung der Leute, die da auf die Fähre schon gewartet haben. Die haben uns nämlich ganz nett zugeguckt, wie wir da schön geschmatzt haben. Fand ich auf jeden Fall niedlich. Was man aber sagen muss, ich finde es ja immer klasse, Kapitäne haben ja teilweise auch eine Retzern-Ausbildung ein bisschen erweitert, ja, wenn die da auf hoher See sind, können die nämlich auch medizinische Hilfe leisten und haben wirklich hochprofessionell da diese Übergabe an uns gemacht, haben den Patienten super versorgt und uns quasi dann schon eine Übergabe mit Blutdruck und Co-KG gegeben und auch schon mal ein paar Sachen abgefragt, sodass wir eigentlich quasi komplett weitermachen konnten und da ansetzen konnten, wo der Kapitän aufgehört hat. Ja, finde ich immer wieder klasse. Ja, sind runtergegangen, haben den Patienten reingebracht, der war aus Schweden auch noch, ja, konnten wir uns auf Englisch unterhalten. Er hatte ein bisschen Angst vor ASS, fand ich ganz spannend. Ja, okay. Weil er irgendwie mal Aspirin eingenommen hat, davon hat er sich übergeben, weil er sagt, sein Magen ist immer so ein bisschen gereizt. Und wir mussten ihm dann erstmal erklären, dass wir jetzt das ASS durch die Vene geben. Ja, und das nicht so passieren kann, dass der Magen jetzt dadurch gereizt wird. Aber er hat es dann nachher verstanden und war erstaunt. Auch über die Wenige, das ist ja viel einfacher. Ich hoffe, er macht es nur nicht selbst. Naja. War erstmal so ein kleiner, erster, schnuffiger Einsatz. Wie gesagt, viel möchte ich dazu nicht erzählen, weil wir auch sehr viel Publikum da hatten. Ja, war zwar jetzt nicht hochdramatisch, aber dennoch will man das Ganze noch ein bisschen schützen. Mike, du hast ja auch einige Sachen noch vor deinem Urlaub erlebt. Hau mal einen raus.
Hau mal einen raus, gefällt mir. Ich fand einen, den, der war, also was heißt lustig, ist übertrieben, aber er nahm so eine interessante Wendung. Wir wohnen, ich auf dem NDF, wir wohnen zum Motorradunfall, so, das heißt dann immer Motorrad versus PKW, eine verletzte Person.
Ja.
Und dann kamen wir da an und dann saß dort oder kniete dort ein Polizist bei dem Motorradfahrer und hat ihn wirklich akkurat inline stabilisiert, mit den Händen, Kopf fixiert und so weiter. Dachte ich, geil, finde ich gut. Mhm. Da hat jemand aufgepasst in seiner Schulung. Das war so mein erster Gedanke. und kommen wir da an und dann war ich auch vor dem Notarzt schon da und habe dann ganz kurz schnell ABC gemacht und ansprechbar und so weiter. Das war soweit auch alles fein. Und dann habe ich diesen, als wir dann alle da waren, haben wir uns kurz einen Plan gemacht, dann habe ich diesen Polizisten da so ein bisschen weggeschubst. Er sagt so, alles gut, ich übernehme jetzt, vielen Dank für deine Hilfe. Und dann guckt mich der Polizist, ja, wieso, ich bin doch hier. Er sagt, nein, alles gut, ich bin doch, mach dein Ding weiter, ich übernehme jetzt hier. So. Und ich habe mir erst gar nichts bei gedacht. So, dann haben wir da unser Ding gemacht, Helm abgenommen und der war zum Glück nicht doll verletzt, der Gute. Und als wir dann soweit fertig waren, der RTW ist dann auch alleine gefahren mit ihm, habe ich mir den Polizisten nochmal geschnappt, weil ich dann irgendwie dachte, boah, vielleicht kam das blöd rüber, das wollte ich gar nicht, um Gottes Willen. Sagte ich, hey, sorry, wenn das irgendwie doof rüberkam. Also, ja, du, alles gut, aber hey, ich bin selbst Notfallsanitäter, also ich weiß, was ich tue. Ach so, ja, dann sag mir das doch. Und warum bist du eigentlich auf die böse Seite gewechselt, wenn du Notfallsanitäter bist?
Auf die böse Seite. Du hast aber auch immer einen netten Spruch auf Lager, ne? Oder, nee, naja.
Er hat auch drüber gedacht, seine Kollegen nicht so. Da hatten wir gleich mal ganz kurz ein Okay.
Ja, so hat sich Mike wieder Feinde gemacht.
Mhm. Ja, wir haben das mit viel Humor nachher ausgewertet. Aber es war so die Bitte so, hey, wenn du Kollege bist, dann teile das mit. Denn hätte ich mich jetzt nicht an den Kopf setzen müssen und wäre weg gewesen.
Ich hätte tatsächlich geguckt, macht er es gut oder nicht, ne? Mhm. Und wenn er gut inline stabilisiert, das hast du ja schon so bewertet, da hätte ich auch gesagt, hey, kannst du das noch weitermachen oder hast du noch andere Verpflichtungen hier, Absicherungen und so weiter? Sonst würde ich dich gerne erstmal dabei behalten, ne?
Also. Ja, auch daraus lerne ich ja für die Zukunft oder für zukünftige Einsätze, ne? Also ich würde mir diesen Luxus quasi dann auch lassen. Ohne Frage. Aber, ja, also
es erinnert mich so ein bisschen an meine Rettungsassistentenprüfung damals, Reanimation, ja. Alleine machen, fand ich ganz spannend, denn ich habe plötzlich einen Prüfer einfach den Defi in die Hand gedrückt, den Früh-Defi, den ich da nur hatte, und habe gesagt, Sie machen jetzt mit. Ne? Und habe den Prüfer dann, während ich reanimiert habe, angewiesen, wie er den Defi da machen sollte. Und ich dachte, aber wenn das jetzt einfach ein normaler Bürger wäre, ich glaube, dann habe ich ihn hoffentlich gut angeleitet, weil der hat das wirklich gut gemacht. Und da waren die erstaunt, weil das hatten sie wohl noch nicht so in der Prüfung, dass einfach der Defi dort von einem anderen angeklebt wurde, als eben von dem Agierenden. Fand ich auf jeden Fall spannend. Wir kamen mal zu einem Kindernotfall. Und zwar, es ist auch die richtige Zeit gerade dafür, Pseudokrupp. Ja, Pseudokrupp kommt jetzt immer wieder vor. Liegt ja darin, dass bei kleinen Kindern oder auch Babys der Larynx, der Kehldeckel quasi anschwellen kann, ne, aufgrund von Bakterien. Ich muss jetzt gerade überlegen, viralen, bakteriellen Befall. Jetzt müsste ich auch überlegen. Lassen wir es einfach dabei. Auf jeden Fall, es schwillt an. Ein sehr gefährliches Ding, weil der Kehlkopf bei Kindern eben noch nicht so groß ist und dadurch dann auch zu einem massiven Verschluss. Man hört es übrigens an diesem typischen bellenden Husten, ja, dass Kinder möglicherweise einen Pseudokrupp-Anfall jetzt haben könnten. Ne? Auch Bronchitis gerne mal, löst das Ganze mit aus. Ja. Wir kamen auf jeden Fall hin.
Entschuldigung, ganz kurz, ich mische mich ein. Parainfluenza-Viren sind das.
Ah, Viren, siehst du? Dann sehen wir das doch mal. Gleich mal eine Korrektur. Danke fürs Googeln.
Ja, da bin ich
komplett. Das müssen wir machen. Ne? Der Junge, um den es ging, der war 3 Jahre alt, ne? Ganz agil und so weiter. Ich bin als NEF mitgekommen, aber mit unserem RTW dazu. Unser liebe Tonio war mit drauf. Und uns war ganz schnell klar, der Junge braucht auf jeden Fall ein bisschen Adrenalinvernebelung. Das haben wir auch gemacht und jetzt kommt eigentlich die Story dahinter. Der Junge, ne, nachdem der Adrenalin inhaliert hat und das alles weg war, flitzte der schon wieder durch die Wohnung, ja, wie nichts Gutes und ihm ging es schon wieder toll. Jetzt mussten wir ihn natürlich trotzdem in der Klinik vorstellen, damit wir, ne, wenn es so ein Rebound-Ödem gibt, also sprich das wieder ödemiert, ne, Rektodelt hat er auch noch bekommen, nichtsdestotrotz kann es ja sein, dass der Larynx dann wieder anschwillt, sollte man das Ganze noch beobachten in der Klinik. Da gab es nur ein kleines Problem und zwar im nächsten Raum saß noch eine ältere Dame mit einem 7 Monate alten Baby im Arm und ich dachte, das wäre die Mama gewesen. Nein, das war die Nachbarin, die sich netterweise ganz kurz ums Baby gekümmert hat und die aber gesagt hat, ich kann jetzt aber nicht aufs Kind aufpassen, tut mir leid, aber da fühle ich mich auch einfach nicht in der Lage zu. Und als ich das Kind, das Baby dann, während die anderen sich um den Jungen gekümmert hat, ein bisschen untersucht habe, mal angeguckt habe, merke ich, oh Gott, das war auch schon ganz schön verrotzt und die Atmung klang jetzt auch nicht so dolle, sodass ich da auch gehört habe, okay, das muss auf jeden Fall auch mit, also es müssen alle drei mit, Mama, ne, der Kleine und eben das kleine Baby. Jetzt kam man noch zu dem Problem, ein Kind musst du ja immer sichern und das kannst du im RTW nicht einfach auf den Arm nehmen. Das muss man jetzt mal so sagen. Ja, Praxis versus Theorie, aber wir haben jetzt erstmal gesagt, wie sichern wir es. Wir hatten keinen Maxi-Cosi da, ne, den hatten RTW nicht und sie leider auch nicht, weil es in der Familie kein Auto gibt und man sich darüber noch nie Gedanken gemacht hatte. Naja, und dann haben wir Folgendes gemacht und das war die einzige Sache, die uns jetzt noch einfällt. Wir rufen den zweiten RTW. Ja, dann kam der Kleine einfach auf unsere erste Trage, war da schon festgeschnallt und dann haben wir das Baby dann einfach auf die zweite Trage auch mit einem Kinderrückhaltesystem ordentlich festgetäut und da der Kleine uns ja zugewandt war und er fand es super toll, wie so ein Rettungswagen innen drin aussieht, hat man auch nicht immer, ja, haben wir gesagt, gut, wir fahren alleine ohne Mama mit dem Kleinen und das Baby bleibt natürlich bei Mutti und damit sie auch ein bisschen beruhigter ist, was jetzt mit dem Baby passiert. Aber so hatten wir halt erstmal zwei RTWs, einen NEF gebunden, obwohl ja eigentlich das Baby erstmal nur Begleitperson war. Naja, aber muss man halt ja, mal machen.
Irgendwie,
ne?
Irgendwie ist denn so, ne?
Also, ja, das kann man halt manchmal anders, nicht anders
lösen. Also ja, frag dich immer die Ressourcen, ne?
Es war in der Nacht, also da ist ja Gott sei Dank bei uns hier in unserem Kreis jetzt nicht immer so viel los, auch mitten in der Woche. Ja. Ne? Da konnte man das durchaus machen. Wir haben aber mit der Leitstelle natürlich auch korrespondiert und auch gesagt, hey, schaffen das die Ressourcen gerade, die ihr da vorne sagte, ja, kein Problem, wir schicken euch dann einen zweiten zu. Also was soll man auch machen? Also ganz ehrlich, ich möchte nicht trotz der Verkehrslage nicht das Baby gefährden, dem es nur auf dem Arm gehalten wird, wie eine Gefahrenbremse so machen. Ne?
Ich bin wirklich rein menschlich und rein emotional und sonst wie bin ich absolut bei dir. Jetzt kommt aber wieder irgendein Zahlenmensch um die Ecke und fragt, boah, wie rechnen wir denn das jetzt ab hier? Ne? Also das meine ich immer so, das habe ich immer so im Hinterkopf, weil man denn, da muss man wieder irgendwelche, Entschuldigung, dämlichen Fragen beantworten.
Na, ich fand es nicht unbedingt so schlimm, weil das Baby eben auch so stark verrotzt war und ich es sowieso als Patienten aufnehmen wollte. Also auch der Doktor hat das so gesehen, sodass wir quasi schon sagen konnten, da müssen wir uns jetzt gar keine Vorwürfe machen, dass dann zweiter RTW notwendig ist. Ja. Klar, hätte man auch ganz einfach zum Kassenarzt wahrscheinlich schicken können, aber das Baby, ich habe mir die Lunge so ein bisschen angehört, das war schon ordentlich verschleimt da alles. Und gerade bei Kindern, die so eine ganz kleinen Bronchien noch haben und so weiter, da ist noch nicht viel Fläche zum Gasaustausch. Deswegen, das sollte man dann doch mal vorsichtig beobachten und doch in die Klinik bringen.
Ja. Und wie gesagt, man muss dann ja aus der Situation auch irgendwie gewinnbringend was machen. Ne? Und wenn die Familiensituation das nicht anders hergibt, dann ist das eben so.
Ja.
Und da weiß ich auch bei den Kollegen, da würde ja auch kein Kollege was sagen, wenn du den der nachts um 3 wächst, hey, ist jetzt kein Notfall an sich, aber wir brauchen eine Transportkomponente, dann ist das so.
Ja. Ich fand es ganz spannend, noch ein anderer Pseudogrupp-Fall war mal, der hat mich ein bisschen aufgeregt. Nicht wegen, vielleicht die Eltern auch, aber das war jetzt gar nicht so schlimm. Die Eltern, übrigens die Mutti hat auch alles richtig gemacht, ne? Fenster aufgemacht, kühle Luft und so weiter, Kind rangehalten, super. Ne? Also erstmal das Beste, was man machen kann, meistens erledigt sich dann auch von allein. Wenn man auch noch einen Vernebler zu Hause hat mit ein bisschen NaCl vernebeln, top, ne? Kann man auf jeden Fall machen. Und immer eine Rektodelt oder ähnliches in der Tasche haben als Zäpfchen. Kann nicht schaden bis zum 6. Lebensjahr auf jeden Fall. Aber in diesem Fall war es nicht so, dass ich mich über die Eltern aufgeregt habe, sondern wirklich über unser Personal. Ich war wieder mit dem Notarzt unterwegs und ich will es mal ganz kurz machen. Der Notarzt hat angefangen, Salbutamol zu vernebeln für das Kind. Und ich weiß nicht, wie du das so siehst, Salbutamol bei Pseudogrupp. Lass dich jetzt einfach mal auflaufen mit, wir haben das vorher nicht abgesprochen.
Nö, ich würde auch kein Salbutamol, ich würde heute Epi machen, ne?
Ja, genau. Also Epinephrin ist auch das Einzige, was man eigentlich machen sollte, weil Salbutamol bei unter 4 Jahren erstmal nach SAA bei uns gar nicht gegliedert ist. Zweitens sind Kinder unter 4 Jahren auch noch nicht so bronchoreagibel auf Beta-2-Sympathomimetika. Ja, sprich, also Salbutamol, das wirkt einfach nicht, außer dass das Tachykard wird, das Kind, weil darauf reagiert es auf jeden Fall. Und es fängt dann auch mehr wieder an zu husten. Ja, das heißt also, die einzige Lösung wäre für mich hier Adrenalin gewesen. Das habe ich ganz dezent auch mal in den Raum gestreut. Aber man hat sich da komplett von abgewöhnt und gesagt, nein, wir machen Salbutamol. Und selbst der zweite Notfallsanitäter, der da war, sagt, nö, ich würde auch nur Salbutamol machen. Und ich dachte so, danke. Ja. Ja. Was ich auf jeden Fall schlimm fand, war, dass man die Eltern so ein bisschen im Glauben gelassen hat, jetzt mit einer zweiten Salbutamol-Ampulle zu Hause wird das alles besser werden. Das hilft auch gegen dieses Pseudokrupp und gut ist. Ich habe dann nochmal ganz dezent gesagt, gehen Sie bitte morgen dann mindestens zum Kinderarzt. Ich fand es aber schön reflektiert vom Notarzt. Wir haben uns darüber noch unterhalten auf der Fahrt und ich habe ihm auch nochmal wirklich meine Sorgen mitgeteilt und auch gesagt, dass ich es nicht gut finde, dass wir erstens das Kind zu Hause gelassen haben und zweitens diese Behandlungsmethode. Aber er hätte mich auch eines Besseren belehren können, hätte ich es nicht. Ne? Mhm. Er hat dann aber nachher nochmal nachgeschaut und gesagt, Christian, das war schon kacke, lass uns die Eltern anrufen und denen nochmal Bescheid geben, dass sie jetzt bitte sich mit dem Auto auf den Weg machen in die Klinik. Fand ich super, ne, dass er das auch gleich angenommen hat. Aber am Anfang war halt so, es gab ein Speak-up und naja, ich war halt in der Unterzahl, ne, durch den anderen Notfallsanitäter und dementsprechend hat man sich für diesen Behandlungsweg entschieden. Das Kind wurde jetzt nicht akut massiv gefährdet. Man muss auch sagen, irgendwie ging es dem Kind dann doch besser, weil wir haben uns weiterhin an das Fenster gesetzt. Das Rektodelt war auch mit drinne. Und nichtsdestotrotz fand ich das so, das war so ein, weiß ich nicht, ein Kardinalsfehler, was Pseudokrupp angeht. Weil eigentlich ist Epinephrin für mich neben Rektodelt das Einzige, was man da gibt.
Ne? Also ich finde es ja großartig, dass du intervenieren wolltest. Schlussendlich, ich bin manchmal auch so ein bisschen jetzt stiller geworden, sag mir, alles gut. Der Akademiker hat halt die Heilkunde oder ne, die bestätigte Heilkunde und wenn er das entscheidet, dann ist das so. Und
ja, ich sehe mich aber immer so ein bisschen als Team im NEF. Also auch wenn ich den Akademiker nur zu seinem Einsatzort bringe, sehe ich mich trotzdem immer noch als Fachkraft. Und ich denke mal, so sollte man das definitiv auch immer weiterhin tragen. Ne? Also dass man da auch unterstützend auch mit Fachkenntnis vielleicht machen kann. Ne? Zum Beispiel, wenn es auch um Medikamente geht, die schwangere oder stillende Menschen nicht nehmen sollten, da kann man durchaus mal darauf hinweisen. Das kann jedem passieren. Keiner ist perfekt, auch wenn er zum Beispiel Arzt, Ärztin ist.
Ja, absolut.
Also da kann immer mal ein Fehler passieren oder ein Denkfehler. Und ja, deswegen würde ich das immer alles hinlegen.
Ja, also ich kenne es auch, dass man das durchaus mal Kindern geben kann, auch unter 4 Jahre, natürlich jetzt nicht im Rettungsdienst, ne, für eine Akutmaßnahme, kenne das aber durchaus mal so als Internativum, wirklich für ordentliche Infekte. Ne? Also da kriegt man das schon mal mit. aber ja, schwierig. Aber ich.
Aber es ist halt wieder so, ich muss auch wirklich sagen, dass ich nochmal so im Flur dann einfach in die SAA geguckt, weil mir das schon spanisch vorkam und nochmal reinkonken wollte, was sagt meine Standardarbeitsanweisung aus, ne, was sagt der DBRD dazu und dann erst mich quasi rückversichert, also CRM, so wie es eigentlich ja gemacht werden soll. Wenn man sich unsicher ist, einfach mal nachschauen, da tut nicht weh und das Kind war jetzt auch nicht akut lebensgefährdet, ne, aber schon gesundheitlich gefährdet, da muss man sagen, da musste man schon intervenieren. Und dann reicht auch mal ganz kurz nachzugucken. Da muss sich echt keiner für schämen, meine App auszupacken.
Ich hatte noch, wie ich finde, insofern einen spannenden Fall, weil die Ursache durchaus spannend war. Und dann hinterher natürlich mal wieder der Klassiker Stress in der Notaufnahme, aber dazu komme ich gleich. Wir wurden gerufen zum anaphylaktischen Schock. Mhm. Vital gefährdet. Ich liebe das Wort mittlerweile. Also dieses Stichwort vital gefährdet. Diesmal stimmte es. Ja. Also da saß eine
Dame, okay, gibt's nicht immer.
War einfach käseweiß. Du erinnerst dich an unseren gemeinsamen Einsatz, wo du mit dem NEF ankamst und ich dann schon das Epi in den Arm gefeuert habe. Genau, so ungefähr sah die Dame auch aus.
Ja, zu der, direkt vor der Haustür.
Mhm. Ich war auf dem RTW und wir kamen relativ parallel an.
Oh ja, okay.
Und der Notarzt kannte uns und sagt, so, ihr macht das, ich bin da, wenn ihr mich braucht. Und den haben wir gemacht. Wir hatten noch eine Auszubildende da und wir hatten auf dem NEF noch eine Hospitantin, die sich doch alles mit angeguckt hat und dann immer so, macht man das jetzt so? Also die wirklich Fragen gestellt hat, aber sinnvolle Fragen. Das fand ich ganz cool. So. Schlussendlich haben wir auch erkannt, die hat jetzt einen richtigen Schock. Also die kriegt Epi in den Arm, die kriegt ihren Zugang, die kriegt die H1, H2 Blocker. Und weil der Druck nicht so richtig kam, haben wir noch Epi ordentlich verdünnt aufgezogen, dass wir das gegebenenfalls noch IV geben können. So. Und dann halt ordentlich Volumen da reingekippt.
Spannend.
So. Als sie dann so halbwegs wieder da war und mit uns reden konnte, haben wir dann gefragt, was denn los ist. Sagt sie, ja, ich nehme aufgrund einer Leinboriose, ne, nach Zustand, nach Zecke quasi, die sie hatte, nehme ich noch Antibiotika. Ich bin aber Urlauberin und habe meine Antibiotika zu Hause vergessen. Habe dann meinen Arzt kontaktiert, der hat mir das Antibiotikum aufgeschrieben, geht ja netterweise mittlerweile auf die Chipkarte. Und die Apotheke hat ein Generika zu diesem Antibiotikum herausgegeben. Für die, die es nicht wissen, Generika sind im Prinzip die gleichen Wirkstoffe, heißen bloß anders. Ne, also wie Bisoprolol,
Bisoextral, wäre zum Beispiel so ein
klassisches
quasi, ne?
Beispiel. Ne,
ja, also man muss immer vielleicht mal zu erklären, weil Generika, also vielleicht mal ein bisschen was lernen auch, wenn so ein Pharmaunternehmen so ein neues Medikament entwickelt, hat es darauf immer so ein Patent, meistens so 10 bis 20 Jahre. Und in dieser Zeit darf nur dieses Unternehmen zum Beispiel diesen Wirkstoff an sich verkaufen und läuft ein Patent ab, dürfen das auch andere Hersteller zum Beispiel in Medikamenten verwenden. Und diese Medikamente heißen dann eben Generika, ne? Also gleicher Wirkstoff, aber
und jetzt war es so, weil wir mussten echt kein Patent drüber nachdenken und auch wirklich dann nochmal Google anwerfen, wo das Problem ist. Wir haben dann die, und dann haben wir wirklich eine Engine benutzt, die jeder, glaube ich, kennt, ChatGPT. Und da habe ich dann einfach mal reingerufen, hey, was ist der Unterschied zwischen dem Präparat von der Firma und dem Präparat von der Firma? Und dann war ChatGPT wirklich klug und hat gesagt, ja, lieber Blub, der Grundwirkstoff ist der gleiche, aber die Trägerstoffe sind different. Genau. Und sie hat auf einen dieser Trägerstoffe eine bekannte Allergie. Das, als wir das dann, als wir dann gesagt haben, okay, welche Trägerstoffe sind da drin, dann haben wir das so vorgestellt. Jo Gott, darauf reagiere ich hochallergisch. Ja, das ergibt Sinn. Das ergibt auch einfach Sinn, dass wirklich mit Einnahme ungefähr 10 Minuten später das Schockgeschehen eingesetzt hat. Denn das würde ja passen mit Magenpassage und so weiter, ne? Das bis zur Entfaltung des Medikamentes. Dann dachten wir, krasser Scheiß. Also, das geht. Ja.
Ja, das ist wirklich so. Und deswegen könnt ihr euch jetzt mal überlegen, warum es von einem Wirkstoff, nehmen wir jetzt mal Aspirin oder Acetylsalicylsäure, ist ja der Wirkstoff an sich. Ne? Aspirin ist ja auch nur ein Handelsname. Warum es da so viele, viele Dinge gibt, auch von Ibuprofen zum Beispiel und so weiter. Genau, weil die Trägerstoffe teilweise dann anders sind. Ich glaube, bei dem einen ist da noch ein Baustein Lysin oder sowas drin. Aber ganz wichtig, wenn ihr eine Allergie gegen irgendwelche Wirkstoffe habt, gebt das euren Apothekerinnen und Apothekern immer mit auf den Weg. Die können nachgucken, welche Trägerstoffe oder anderen Zeitstoffe da mit drin sind und ob das vielleicht gut oder schlecht ist für euch. Zum Beispiel Ibuprofen muss ich ja auch ab und zu mal für zu Hause holen. Und da muss ich auch sagen, bitte laktosefrei. Genau,
weil wir konnten uns viele Medikamente erst gar keinen Reim drauf bilden, weil sie hat zum Beispiel eine bekannte Penicillinallergie. Ne? Deswegen hat sie halt also Penicillin wäre wohl ein Standard-Antibiotikum gegen diese Borreliose, hat sie schon bewusst nicht bekommen. Und wir konnten uns keinen Reim draus bilden im ersten Moment. Warum sollte sie jetzt darauf reagieren, wenn sie das schon fast 2 Wochen nimmt? Das ergibt keinen Sinn. Bis denn wirklich die Hospitantin, so rum, die ja noch frisch von der Uni quasi mit war, so gefühlt, die auf die Idee kam, naja, aber Trägerstoffe, ja, gute Idee, lass uns doch mal gucken. Ne? Und denn so kam das denn. So.
Ja. Das feiere ich so, dieses Köpfe zusammenstecken, dieses gemeinsam überlegen, woran könnte es liegen, nachdem sie natürlich außer Lebensgefahr ist und los, klasse, also so liebe ich das, das meine ich mit, nicht nur NRF-Fahrer sein, sondern wirklich gemeinsam nachdenken.
Ich
weiß aber nicht, du warst der Kopf, okay, ja, ich verstehe.
Teamwork, also mit allem, was wir da gemacht haben. Und ja, dann ging es los, dann hat der liebe Friedemann, ich mag ihn ja sehr gerne, als Notarzt gesagt, hey Mike, kriegst du das alleine hin? Ich sag nur, du, ich habe hier 2 kompetente Kollegen, das schaffe ich. Ne, oder schaffen wir. So, gesagt, getan. Patientin war stabil, total stabiler Transport, alles war fein. Und dann kommst du in der Notaufnahme an und dann habe ich eine Notaufnahme, habe dann ganz groß, hey, das wäre toll, wenn noch ein Arzt zuhört. Und dann war die Kollegin schon so ein bisschen so, oh, jetzt fordert er nicht Arzt hier einen Arzt an. So,
bitte, das geht ja gar nicht.
Ja, okay, aber kam denn. Dann habe ich das erklärt und gesagt, hey, ne, also lieber Blub, initial Schock geschehen, schwerstes C-Problem und so weiter. Und dann wurde ich ja schon mit dem dritten Satz unterbrochen. Ja, kurze Frage, wo ist der Notarzt? Weiß ich nicht, ich denke mal in der Wache. Und das ist durchaus manchmal eine Schwäche von mir. Ich reagiere manchmal sehr salopp auf solche Fragen, die ich nicht abkann.
Durchaus sarkastisch, ja.
Ja. Ne, und dann antworte ich halt sowas, so, keine Ahnung, beim nächsten Einsatz in der Wache soll ich ihn anrufen? Ich weiß nicht, wo er ist. Ja. Ich habe keinen Standort von ihm. So. Ja, so. Und dann darf ich kurz noch weiter erzählen und dann reden wir weiter. Ja, okay, dann hat das erzählt und dann ja. Aber dann war eben auch die Triage-Schwester und eben die Ärztin, haben dann beide auf mich eingewirkt und sagte, das geht nicht, da kannst du nicht alleine mitfahren. Ja, warum denn nicht? Also, und dann versuche ich es ja wirklich irgendwie, weil meine Auszubildende war halt auch da, ich sage, was soll denn schlimmstenfalls passieren? Jetzt mal ganz ehrlich, sag mir, was schlimmstenfalls passiert. Ja, ihr Kreislauf kann versagen. Okay, dann bleiben wir stehen. Ich habe hier Epinephrin verdünnt in einer Spritze aufgezogen. Wir haben noch genug andere Utensilien. Ich fordere mir einen Notarzt erneut nach und die Zeit dahin kriege ich überbrückt. Ich habe alles da. Was anderes würde der Notarzt auch nicht machen. Wir würden stehen bleiben und würden gucken, dass wir den Kreislauf wieder in Gang kriegen und dann weiterfahren.
Ich muss mich gerade zurückhalten, schon wieder mich zu doll aufzuregen in dieser ganzen Sache. Ja. Also
ich hab's wirklich so rum versucht und das hat zumindest bei der Ärztin gewirkt, dass sie verstanden hat, was ich ihr sagen möchte. Leider, und da muss ich Kritik äußern, es tut mir leid, auch wenn ich das nicht gerne mache, weil es ja so betrachtet eine Kollegin ist, bei der Schwester nicht, weil denn so ein Satz so aus dem Off kam, ihr denkt auch, ihr könnt alle spritzen. Mann.
Ja, da kommen wir wieder zum Curriculum der Gina, aber auch eben zu diesem interdisziplinären. Und weißt du, ich feiere es, dass wir zurzeit viele Notfallpflegerinnen und Notfallpfleger auf den Autos haben, die mit uns mitfahren, die erleben, was wir können, was wir machen, was wir tun und auch uns mal einfach in den Pausen mit denen unterhalten können. Hey, das ist der Notfallsanitäter, das kann der, das hat der gelernt, darin ist er ausgebildet und so weiter. Und ich maße mir doch auch nicht an zu sagen, nur weil ich jetzt mit einem Unfallchirurgen zum Beispiel auf dem NER fahre, dass der nicht auch internistische Sachen machen kann und wie weit der sich vielleicht noch weiter fortgebildet hat. Also da immer gleich salopp zu sagen, da muss immer ein Arzt dabei sein, weil erstens so, ja, wegen Kreislaufversagen, das kann jetzt ja vieles bedeuten. Ne? Ist erstmal sowieso schon so ein unfachlicher Satz. Aber dann noch zu urteilen, das kriegst du nicht hin. Ne? Finde ich anmaßend. Einfach auch uns gegenüber und unserem Heilberuf gegenüber. Deswegen. Aber wir versuchen sie ja alle irgendwie auf diese Richtung zu schubsen und das mitzubekommen. Und man muss einfach sagen, wenn alle Notsans mit einem guten Beispiel vorangehen und dort auch vorzeigen, dass diese Berufung, diese Berufsgruppe tatsächlich einiges kann und bewirkt und wie gut kompetent die sind, dann hört das auch irgendwann auf mit diesen Stimmen in den Notaufnahmen.
Ja.
Aber sehr ärgerlich, auf jeden Fall, ja.
Ja, das ist manchmal so ein bisschen so.
Ist immer wieder spannend. Ich habe noch ein und zwar haben wir tatsächlich einen Patienten, der ruft uns jeden Tag an. Jeden Tag höre ich mir von unseren RTWs, NEFs an, dass die da sind. Er ist noch nicht mal 20, ja, und ruft uns immer wieder an, weil er jetzt der Meinung ist, er hätte jetzt einen Herzinfarkt, er hätte jetzt einen Schlaganfall, er hätte jetzt eine Meningitis, er würde doch jetzt irgendwie eine gastrointestinale Blutung haben und so weiter. Jeden Tag kommen die Kollegen da, machen immer ein komplettes Vollmonitoring mit ihm, teilweise sogar mit Notarzt oder auch ohne. Und dann geht es immer weiter, dass egal, was du ihm sagst, er dann immer was Neues aus dem Handy raussucht und dir sagt, aber das könnte ja auch jetzt sein. Und ich würde jetzt aber gerne nicht mehr in die Klinik, weil da war ich gestern schon, ich will jetzt in die andere Klinik, weil die erste Klinik, die hat nicht alles untersucht, was ich haben wollte. Ne? Und jedes Mal, da kommen wir wieder so, um den Rahmen zu schließen, zu dem wird die Leitstelle halt dort auf den aufmerksam, muss ein RTW schicken und jedes Mal weist er irgendwas vor an Symptomen, er weiß schon mittlerweile, was er sagen muss, um in die Klinik zu kommen. Er ist selbst herzinsuffizient, ja, dann geborene Herzinsuffizienz, aber massive Panik eben davor, wirklich irgendwie zu versterben, beziehungsweise irgendwas auf einmal zu haben. Und boah, das bindet immer wieder Mittel und mittlerweile sagen wir auf der Wache schon, na, hat's den heute wieder? Ja, hatte ich, ja, okay, was hat er denn heute gehabt? Na, also was für eine Erkrankung soll er denn heute gehabt haben? Das ist immer schade, weil genau solche Menschen machen es halt einfach kaputt. Ne?
Absolut. Aber ich weiß, wer es, ich war auch schon da.
Ich sag ja. Bekannt. Ne? Und es gibt so eine Patientinnen und Patienten, Teilweise welche, wo es berechtigt ist, ne? Und andere wiederum, aber die sprechen sich rum. Und da hört man es, weil jeder mittlerweile hatte, wo man dann die Protokolle schon stapelnd auf dem Sims sieht im Flur, ja, dich die Protokolle schon anspringen und du sagst, ach, guck mal hier, der war schon da, Mike war auch schon da, Sammy war auch schon da. Ah ja, wir kennen ihn scheinbar alle hier, ne? Und er sich aber auch nicht, er lässt sich ja auch einfach nicht reinreden, ne? In dieses, sie bleiben zu Hause, gehen zum Hausarzt. Er geht auch nicht zum Hausarzt übrigens, weil die Klinik ist ja die heilende Institution, ne? Wenn man da rauskommt, dann ist alles vorbei. Dann ist man wieder gesund. Und das ist halt das, was wir den Leuten auch immer beibringen. Die holen dich aus der Akutsituation raus, aber den Rest muss ambulant dann der Hausarzt oder der Facharzt eben erledigen. Ja.
Und ich glaube, jeder von euch, der uns da gerade hört und im Rettungsdienst ist, hat so einen Kandidaten. Mhm. Ich empfehle aber immer, und das zähle ich auch immer den Azubis, auch Kollegen, sag, hey, es wird der Tag kommen, da ist wirklich mal ein Problem.
Ja, ist wirklich so.
Und das darf man nicht vergessen.
Deswegen auch immer ernst nehmen, immer das Monitoring voll mitnehmen. Also je nachdem, was da gemeldet wird. Es kann sein, dass der plötzlich an der Tür liegt und ihr ihn reanimieren müsst. Oder Schlimmeres ist. Oder anderes ist. Nicht Schlimmeres, aber andere schlimme Situationen da sind. Ja.
Und das darf man dann doch nicht vergessen, ne?
Ist wirklich so. Eine kleine Sache, und die haben wir euch ja versprochen, soll zum Ende auch noch kommen. Ja, nach diesen tollen Einsatzstories wieder so ein bisschen lamentieren über alles und nichts. ist aber, das ist jetzt wirklich wichtig, finde ich. Und zwar gibt es ein tolles Crowdfunding für die sogenannten Herzretter. Die Herzretter in Leipzig sind ein kleiner, engagierter Ableger der Herzretter e.V. aus Hamburg. Und ihr Ziel ist es, Kindern und Jugendlichen schon früh die Grundlagen der ersten Hilfe und Wiederbelebung zu vermitteln. Das Besondere daran ist, die Trainings sind komplett kostenfrei für Schulen und Kitas und sie werden ausschließlich aus Spenden und Fördergeldern finanziert.
Gerade in Leipzig stehen die Herzretter aktuell aber vor einer großen Herausforderung. Damit die Schulungen weiterlaufen können, haben sie ein Crowdfunding-Projekt auf der Plattform Leipziger Crowd gestartet. Mit den gesammelten Mitteln sollen nicht nur die laufenden Kurse gesichert, sondern auch weitere Kinder und Jugendliche zu kleinen Herzrettern ausgebildet werden.
Das hast du richtig toll vorgelesen. Das Prinzip ist aber auch ganz einfach. Schon mit einem ganz kleinen Betrag kann jeder wirklich den Kiddies helfen, da zum Beispiel eine Herzdruckmassage durchzuführen, einen Notruf abzusetzen oder vielleicht auch aus Angst mal vor einer Hilfeleistung einfach jeden anzusprechen. Also da geht jeder Euro wirklich in die Materialien, in die Ausbilderinnen und Ausbilder und in die Organisation dieser Trainings. Deswegen guckt einfach mal unten in unsere Shownotes rein. Da haben wir es euch verlinkt, leipziger-crowd.de/herzretter-leipzig. Und wer mehr über diese Initiative selbst erfahren möchte, der geht einfach auf www.herzretter.de. Auf Instagram sind die übrigens auch unterwegs. Da haben wir auch nochmal einen Link gesetzt mit @herzretter_initiative. Und da hauen die regelmäßig die Fortschritte des Crowdfundings rein. Und ich finde, es ist eine richtig tolle Aktion, die man durchaus unterstützen kann. Und ich würde sagen, da packen wir auch noch einen kleinen Euro obendrauf, damit wir so ein Projekt natürlich auch fördern können.
Lieben, ja, ich bin wieder voll und ganz da. Ihr habt gemerkt, der Sammy hat heute mehr moderiert, was aber auch gut ist. Ich muss erstmal wieder ankommen, aber ich starte ja auch sofort wieder durch. Ich habe ja am Tag nach dieser Aufnahme sofort wieder eine Rufbereitschaft. Mal gucken, ob es mich erwischt.
Da gucke ich mal, ob ich dich noch rausrufe. Ja, mal gucken. Ne? Aber ich wünsche dir natürlich noch trotzdem, dass du die nächsten Tage trotzdem noch ruhig erleben kannst und erst wieder ganz langsam reinstartest. Aber das Schöne an Rettungsdienst ist, man geht ja auf die Arbeit und man ist sofort wieder drin, oder? Es gibt keine Eingewöhnungsphase im Rettungsdienst.
Aber ich würde sie mir ehrlicherweise wünschen. Also ich
mit so ganz sanften Einsätzen erstmal.
Nee, oder einfach erstmal, kann man einem mal ganz kurz erklären, wie das Auto fährt. Also ich kann mich erinnern, ich hatte mal einen 4 Wochen langen Urlaub und bin dann zurückgekommen und dachte mir, oh Gott, wie geht denn das hier alles nochmal? Das ist nach einer halben Stunde Autochecken wieder drin, um Gottes Willen. Ne? Aber du bist echt mal so, das Gehirn war ja ganz woanders.
Ich sehe schon, dass demnächst Patienten irgendwie so fragen, entschuldigen Sie, aber waren Sie gerade im Urlaub? Ja, nee, da will ich einen anderen RTW haben. Also wenn, dann will ich schon hier die volle Kompetenz erfahren. Mit Urlaubern arbeite ich hier nicht, also wirklich.
ihr Lieben, habt eine ganz geile Woche, genießt es alles und denkt dran, Auch die Floriamesse ist nicht mehr so weit.
Genau, dementsprechend hauen wir auch noch ein paar tolle Tickets für euch raus. Alles weitere erfahrt ihr auf unseren Social-Media-Kanälen. Denn ihr könnt gemeinsam mit uns auch nicht nur die Messe erleben, sondern auch gemeinsam Retten üben. Möchte ich jetzt mal ganz salopp sagen, so ganz einfach. Ja. Ja. Also da gibt's hier eine ganz tolle Aktion und dementsprechend freuen wir uns drauf, mit euch vielleicht gemeinsam einmal zu retten. Deswegen seid aufmerksam auf Social Media, folgt Notfalltaxi, Sammy's Blind und Retterview. Und da gibt's einiges anderes auch noch, was wir euch natürlich unter Mann bringen wollen. Deswegen, wir freuen uns auf jeden Fall auf euch in der Florian im Oktober.
Genau, ihr Lieben, bleibt dran, bis ganz bald und adios.
Retterview Staffel 2.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Notfalltaxi und Sammy's Blind.